Habt ihr eben genau zugehört bei diesem Lied, um was es dort ging? Es ging um Enttäuschung. Darf ich mal bitten, dass jemand mal aufsteht, der noch nie enttäuscht wurde? Keiner? Kann ich mal bitten, dass jemand aufsteht, der noch nie einen anderen enttäuscht hat? Steht auch keiner auf. Ihr seid ehrlich, ne? Das ist wichtig. Das ist heute unser Thema. Wir aber hofften, enttäuscht von Gott und Menschen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann könnt ihr aufschlagen, Lukas Kapitel 24, Vers 21. Ihr kennt diese Geschichte, dass die Jünger auf dem Weg nach Emmaus waren. Sie waren enttäuscht. Sie hatten gehofft, dass Jesus der war, der doch immer gesagt hat, der Messias, der sie befreien würde von den Römern und von den ganzen Schwierigkeiten, die dort in Jerusalem waren. Und dann stirbt er erbärmlich am Kreuz. Das konnten die nicht verstehen. Als Jesus sagte, du, ich muss sterben, da sagt Petrus, bloß nicht. Und Jesus sagt, weiche Satan. Damit wollte Jesus sagen, nicht unbedingt, dass jetzt der Petrus ein Satan ist, sondern dieser Gedanke, dass er nicht ans Kreuz gehen sollte, der kam von Satan selbst. Jesus musste ans Kreuz gehen. Aber ich kann mich da gut reinversetzen. Ich hätte auch gesagt, Herr, bleib hier. Und diese Jünger dort, die gehen völlig entmutigt. In Lukas 24, Vers 21, da steht, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch über alledem ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Jesus hat gesagt, ich stehe auf, aber die haben gedacht, naja, lass den mal reden, von den Toten auferstehen. Am Anfang möchte ich euch etwas sagen. In dem Wort Enttäuschung ist eine wichtige Botschaft drin. Nämlich das Ende einer Täuschung. Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Jede Enttäuschung tut weh, ist aber notwendig, weil wir vor der Enttäuschung einen völlig verkehrten Blick hatten. Und da wir oft viele verkehrte Blicke im Leben haben, sind wir auch so oft enttäuscht. Ich hätte nie gedacht, das, kennt ihr das? Ja, hast falsch geguckt. Wir aber hofften. Was hofftest du in dein Leben? Ich spreche heute zu Christen, zu Menschen, die mit Gott leben. Also nicht zu Leuten, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, sondern Menschen, die mit Gott leben wollen. Da gab es im Alten Testament einen Mann, der hieß Asaf, der hat einen Psalm geschrieben. Psalm 73. Der sagt, ich lese jetzt nicht alles vor, ein paar Verse. Ich aber fast wären meine Füße ausgeglitten. Beinahe hätten gewankt meine Schritte. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht. Und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmiede. Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Deshalb wendet sich hierher sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Ja, sie sprechen, wie sollte Gott das wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Siehe, dies sind Gottlose. Und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag, meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Kennt ihr das? Dass du als Christ in Situationen kommst, wo du glaubtest so, ja, aber ich lebe doch mit Gott. Und dann geht alles schief. Du suchst eine Schule oder einen Arbeitsplatz oder möchtest auf Geschäft etwas verdienen Früher hast du das mit Trick 18 gemacht, heute machst du es korrekt und du kriegst einen Schlag auf den anderen. Du denkst, was ist denn hier los? Ich will doch jetzt mein Leben ordnen, Herr. Und das kann fürchterlich dunkel werden im Leben eines Kindes Gottes. Der Mann, der hat etwas getan, was wir auch tun. Wir beobachten Menschen. Und wenn man dann Menschen beobachtet, dann kann man manchmal echt denken, das gibt's doch nicht. Wir versuchen, es korrekt zu machen, andere lügen, betrügen und bauen nur Mist und die scheinen gut durchzukommen. Kennst du diese Anfechtung? Dass du gehofft hast, ich habe mich doch bekehrt, ich rede mit Gott, ich sage ihm meine Nöte. Vielleicht hast du auch schon gedacht, ja, ich habe doch Jesus, also muss es mir doch auch gesundheitlich und finanziell besser gehen. Vielleicht sind diese Gedanken schon mal in deinem Herzen gewesen, aber du bist ja fromm, deswegen sprichst du es ja nicht aus. Wir sind ja sowieso so fromme Schauspieler. Wir reden fromm und unser Herz ist manchmal ganz, ganz woanders. Wie geht's dir? Blendend. Du überlegst jeden Abend, wie du dich umbringen kannst. Aber wenn du dich fragst, wie geht's dir? Blendend. Was hast du gehofft? Vielleicht bist du krank. Vielleicht ist dein Opa krank, deine Oma krank. Vielleicht deine Mama krank, dein Vater, dein Kind. Und du betest. Und es wird nicht besser. Und du denkst, was ist hier los? Was ist hier los? Ich dachte, Jesus ist da. Wir müssen immer vorsichtig sein, wenn wir Zeugnisse geben, wo der Herr uns auch mal rausholt, weil das bedeutet ja nun nicht, dass andere, die beten und nicht rausgeholt werden, dass die ungläubig sind oder weniger glauben. Da gibt es zwei Menschen, die sind gleichgläubig und sie haben beides kranke Kinder. Bei den einen heilt Gott und der andere stirbt. Verstehst du das? Ich auch nicht. Und das fechtet uns an. 2. Korinther 4, Vers 11. Denn ständig werden wir, die Lebenden, den Tod überliefert um Jesu Willen. Täglich, um Jesu Willen. Wisst ihr, wenn man Christ ist, ist es kein Spaziergang. Plötzlich merkt man, man kriegt immer mehr Probleme. Man möchte gar keinen Streit, aber der Streit kommt zu einem. Kennt ihr das? Wir wollen nur Frieden in unserer Familie und andere rebellieren und fordern uns raus und beschimpfen uns, beleidigen uns und was weiß ich nicht alles, was passiert. Und wir sind da und sagen, Herr, was ist denn los? Vielleicht sind das einige Enttäuschungen, die du hast. Ach, du hast gesagt, ja, mit dem Gott habe ich auch mal geredet. Damals, als mein Kind so krank war, bin ich in die Kirche gegangen, im Krankenhaus, habe eine Kerze angezündet, habe zu Gott geschrien, helf doch bitte, Herr. Und dann ist mein Kind elendig an Krebs gestorben. Wo war denn Gott da? Hat doch gar nicht zugehört. Auf was hast du gehofft und bist enttäuscht worden? Kennt ihr die Geschichte vom Lazarus? Ein ganz enger Freund von Herrn Jesus, müsste man denken, ein Freund von Jesus, der ist alles paletti. Denkste, der wird eines Tages fürchterlich krank, nicht ein Schnupfen, sondern er stirbt. Wie? Man ist ein Freund von Herrn Jesus und muss sterben und muss krank sein? Und damit kommen wir nicht klar. Wir denken, aber Jesus ist doch da. Tja. Johannes 11, 21, da steht, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Tja, aber er war nicht da. Hast du auch manchmal das Gefühl gehabt in deinem Leben, dass du sagtest, ja, wenn der Herr hier gewesen wäre, aber der ist ja nicht da. Wo ist er denn? Mama ist trotzdem gestorben oder Dada ist trotzdem gestorben. Mein Kind ist trotzdem gestorben. Wo ist er denn? Hast du das auch schon mal gesagt, Herr Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wo bist du denn? Dann wäre das vielleicht nicht passiert. Ja, und dann gibt es ja so ein Verhalten der Gläubigen. Enttäuscht. Ja, du musst es dir eingestehen, dass auch du vielleicht Enttäuschung hast gegenüber Gott. Das musst du endlich mal aussprechen. Du musst dich nicht frommer tun, als du bist. Du musst endlich mal mit deinem Zerbruch zu Gott kommen und sagen, Herr, das kapiere ich nicht in meinem Leben. Ich bete schon seit 30 Jahren, dass mein Sohn von Drogen frei ist und er wird immer schlimmer. Was ist denn los? Ich denke, du hörst Gebet. Ich denke, dass wir anfangen müssen, unsere Enttäuschung nicht in uns reinzufressen, nicht in uns reinzusaufen, sondern vor dem Herrn zu bringen. Wir müssen unser Herz ihm offenbaren und müssen sagen, so sieht es in meinem Herz aus, Herr. Ich bin traurig, ich bin oft betrübt, ich kämpfe mit Depressionen, ich bete mich tot, ich bete mich zum Tode und ich komme aus dieser verrückten, bekloppten Depression nicht raus. So müssen wir mit Gott reden und nicht so einen frommen Zirkus da alles. Vergiss diese ganzen frommen Geschichten. Man kann auch an Jesus zerbrechen einfach, dass man das nicht kapiert, wie er manchmal handelt. Und dann gibt es ja manche Gläubige, da gab es auch einen Judas. Wen ich küssen werde, Matthäus 26, die Verse 47 bis 50, wen ich küssen werde, der ist es, den er greift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi. Und er küsste ihn. Jesus sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Man kann so ein frommer Max sein wie Judas, der ist nun über 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, der hat gesehen, wie Tote auferstehen und wie der Herr Wunder getan hat. Der hat alles mitgekriegt. Der nennt ihn sogar Rabbi, das bedeutet Meister, also ehrwürdig, also kein frommer Spinner. Man kann Jesus Rabbi nennen und ihn verraten. Judas. Hätte sie gedacht, das hätte ich ja nie gedacht, dass der das macht. Der war doch über 3 Jahre mit Jesus zusammen. Hast du vielleicht auch gehofft, ja, ich gehe jetzt in einer christlichen Gemeinde, sind doch alle Christen, die müssen alle lieb zu mir sein. Und dann merkst du plötzlich, die können genauso viel lügen wie andere, die können genauso hinterlistig sein, die können genauso gemein hinter dem Rücken reden. Und dann denken wir, liebe Mamalein, was ist denn hier passiert, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist schlimmer wie in der Welt manchmal. Ist es vielleicht so, dass du die Hoffnung hattest, hast gedacht, ja, dieser Mensch oder dieser Bruder oder diese Schwester, die wird dir nie sündigen. Und dann plötzlich merkst du, oh, kann auch ganz anders. Johannes 21, Vers 3, Petrus. Er hat den Herrn verraten, hat geweint. Was sollte er machen? Was für einen Auftrag hatte Petrus? Menschenfischer zu sein, oder? Hat Jesus irgendwann das zurückgenommen? Wie bitte? Nein. Was macht Petrus? Ich gehe fischen. Hallo Petrus, Menschen fischen ja, aber du sollst nicht auf dem Wasser wieder angeln. Ist nicht dein Job. Ich gehe fischen. Was war er denn vor seiner Bekehrung? Fischer. Was macht er damit? Er geht in sein altes Leben zurück. Hast du das auch schon gesehen? Ich habe es selbst gemacht. 4 Jahre lang hat mein Herz gebrannt, lichterloh für Jesus. Familienstreit, Wut, Zorn, Rache. Goodbye, Jesus. Und tschüss. Auf meiner Bibel war Staub, Gebet war gar nicht mehr angesagt. Ja, ich bin kein Einzelfall. Und dann beobachtet man Menschen, wo man dachte, ja, der ist doch wenigstens ehrlich, oder? Dann redet man mit jemandem, dann vertraut man sich an. Und dann die Geschwister, die sich so fromm gesagt haben, Seelsorger zu sein, reden alles raus. Plötzlich weiß es die ganze Welt. Wisst ihr, wie viel Geistliche unter den Christen, wie viel geistliche Wracks es gibt, die das erlebt haben, die sich nie mehr öffnen, weil sie sich geöffnet haben und Leute haben auf ihre Seele rumgetrampelt. Und nennen sich Christen, singen vielleicht hier noch ganz fromm oder spielen Gitarre fromm oder was weiß ich. Ist es vielleicht bei dir auch so? Was hofftest du? Kann es sein, dass du darunter zerbrochen bist, enttäuscht sagst, also da gehe ich gar nicht mehr hin? Falls du hierher kommst und du suchst Leute, die nichts mehr verkehrt machen, dann muss ich dich enttäuschen. Enttäuschen, das Ende der Täuschung. Hier sind genauso Sünder wie in anderen Kreisen auch. Ich hoffe nur, dass wir ehrliche Sünder werden, die mit der Sünde zu Jesus gehen. Aber mein Herz ist nicht besser als deins. Du weißt, wenn ich Auto fahre und ich suche einen Parkplatz und ich finde keinen und dann nimmt mir jemand den Parkplatz vor der Nase weg, mein Sohn weiß, dass ich dann auch ziemlich aggressiv werden kann. Ja, du bist doch Pastor, ja, und ein Sünder, und zwar ein großer. Ja, aber geht das? Ja, das geht ganz gut. Man kann seine Bibel lesen und Leute verprügeln. Und wenn wir das nicht erkennen, dann sind wir fromme Schauspieler. Und das frisst uns auf, dass wir einen Schein nach außen geben. Vergiss diesen ganzen Zirkus. Was hofftest du? Bist du daran zerbrochen? Denkst du, tja, vom Herrn Jesus damals, als ich betete, hat er scheinbar nicht eingegriffen? Tja, Erfahrungen in der Enttäuschung. Ich darf Gott alles sagen, auch meinen Frust ihm gegenüber. Das ist so wichtig. Vielleicht hast du das noch nie getan. Vielleicht hast du Verletzungen in dir, die keiner weiß, außer nur du und deine Vergangenheit. Und deine Vergangenheit frisst dich immer wieder auf. Ich kenne so viele Menschen, denen plagt etwas aus der Vergangenheit und sie werden es wie so ein Magnet nicht los. Du musst mit diesen Gequälen nicht rumlaufen. Diese Kette, die dich knechtet, kann zerbrochen werden in Jesus. Psalm 62, Vers 9. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Schüttet euer Herz aus. Nicht erzählt ihnen fromme Geschichten. Schüttet das, was hier drin ist, den ganzen Ballast dem Herrn hin. Hast du das schon mal getan? Wisst ihr, wir lesen Hiob. Und was war Hiob für ein Mann? Wow. Ich hoffe, dass Gott uns nicht diese Lasten auflegt, die er ihn aufgelegt hat. Würde ich wahnsinnig werden. In Hiob Kapitel 3, da steht, danach öffnete Hiob seinen Mund und verfluchte seinen Tag. Wie bitte? Dieser Hiob, der davor noch sagte, der Herr hat genommen, der hat an einem Tag seine ganzen Kinder verloren. Und er sagte, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Ja, das lesen wir und zitieren, aber Kapitel 3 zitieren wir nicht. Das müssen wir aber auch zitieren, das ist auch die Bibel. Da sagt er, und Hiob begann und sagte, vergehen soll der Tag, an dem ich auf die Welt kam. Was? Hiob, weißt du nicht, dass Gott dich als Schöpfer gewollt hat? Ja, will ich nicht mehr. Das ist auch Hiob. Wisst ihr, wir picken uns immer so diese Dinge raus. Und Hiob ist ein gewaltiger Mann. Und wisst ihr, warum er so gewaltig ist? Weil er Kapitel 3 auch existiert. Weil Hiob mit Gott geredet hat, richtig, wie ein Freund mit einem Freund. Und denen darf man die Wahrheit sagen. Und Gott hält das aus. Gott hält das aus. Der knickt nicht um. Wir haben manchmal so ein komisches Verständnis, wie Gott ist. Gott fällt nicht um, wenn du ihm sagst, dass du wütend auf ihn bist. Er will es hören von dir. Stell dir mal vor, du hast einen besten Freund oder ihr habt eine beste Freundin. Was zeichnet denn diese Freundschaft aus? Dir geht's dreckig, total dreckig. Du könntest alles gegen ihn in die Tonne reinhauen. Und dann gehst du zu einer deiner besten Freundin oder zu deinem besten Freund und sagst, und der fragt dich, wie geht's dir? Also mir geht's blendend. Also so schön ist es mir noch nie gegangen. Halleluja, Gott macht alles richtig. Die geht dann nach Hause und er hängt sich. War das wirklich Freundschaft? Nö. Freunde sagen sich das, was sie auf dem Herzen haben. Die halten das aus. Und ich erwarte von einem Freund, dass er mir die Wahrheit sagt und ich ihn. Und wenn Gott wirklich mein Freund ist, warum erzähle ich ihm Geschichten? Die Bibel sagt, dass Gott das Herz kennt. Bevor du redest, weiß er alles. Der kennt deine ganzen Gedanken. Der weiß ganz genau, dass du die Bibel gegen die Wand schmeißen möchtest, weil du keine Lust mehr hast, den Herrn zu folgen, weil alles in deinem Leben den Bach runtergeht. Das weiß er. Warum erzählst du ihm Geschichten? Warum sagst du, ach Herr, es geht mir blenden, du machst alles richtig. Nein, 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 nein. Hey, ich könnte alles hinschmeißen. Ich bin am Ende. Ich darf ihm alles sagen. Jesus ist bei uns, auch gerade, wenn wir frustriert und enttäuscht sind. Wir sehen ihn dann oft nicht. Die Emmaus-Jünger, nochmal zurück am Anfang. Wir springen so ein bisschen hin und her. Da steht in Kapitel 24, Vers 15 und 16. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht sahen und erkannten. Das heißt, die waren total gefrustet. Da kommt irgendeiner, dachten auch, das ist auch einer, der gehört auch bestimmt zu denen, die enttäuscht sind. Die wussten nicht, dass es Jesus war. Und was sagt uns das? Jesus haut nicht ab, wenn du in der Krise bist. Der ist dabei, auch wenn du ihn nicht siehst, aber er sieht dich. Und er begleitet dich, er haut nicht ab. Er sagt nicht, sollen sie doch gehen, die Idioten. Nein, er hört sich an, was sie sagen. Er geht mit ihnen mit und er geht mit dir mit. Vielleicht bist du momentan in einer Lebenskrise. Vielleicht weißt du gar nicht, wie es weitergeht in deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Beruf, in deiner Partnerschaft, was auch immer. Ich weiß es nicht, was dich quält. Und du denkst, wo ist denn der Jesus? Und er ist neben dir. Und dann sage ich, ich bin da. Du siehst mich momentan nicht, aber ich bin da. Und wisst ihr, was dann passiert? Jesus redet und was ist denn passiert? Dann sagen sie, ja, weißt du denn nicht, was da passiert ist? Wer fängt das Gespräch an? Wer? Das macht er immer. Jesus weiß genau, dass wir manchmal zu schwach sind, die Bibel zu lesen und nicht beten mehr können. Dann redet er mit uns. Kennt ihr das? Man ist bockig und zickig. Das kenne ich auch. Und plötzlich kriegt man eine SMS. Gott liebt dich. Ja. Am Dienstag, da war ich sehr gut drauf. Einer der schlimmsten Tage meines Glaubenslebens. Ich war noch nie so angefochten in meinem Leben wie an diesem Tag. Fürchterlich. Ich habe sowas noch nie wieder erlebt. Ich möchte das auch nicht nochmal erleben. Ich bin essen gegangen. Mein Sohn war dabei. Er wollte mit mir über geistliche Dinge sprechen und ich war nicht imstande, darüber zu reden, weil ich so einen Hals hatte. Ich hatte mich so geärgert, weil Gott nicht eingegriffen hat in einer Situation, wo ich dachte, er zeigt das deutlich, dass er helfen will. Oh, da war ich ganz, ganz wütend. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, wir beide reden morgen miteinander, jetzt nicht. Ich bin völlig fertig. Warum machst du das? Und dann hat Jesus gesagt, also so redest du mit mir nicht und hat mich erschlagen und ich bin gestorben beim Essen. Nee, hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, alles gut. Wir sind Freunde. Du sagst mir wenigstens, was auf deinem Herzen ist. Die ganze Nacht war ich auf und habe gebetet. Manchmal vor Wut eine Träne verdrückt, weil ich mich geärgert habe. Und morgens früh, immer noch grimmig, da sagte Herr, mach mal dein Handy an. Mach ich Handy an und bin auf einer Seite, war ich sonst normal nie, über gläubige Andachten. Und dann sieht sich die Andacht, enttäuscht von Gott. Sag ich, ja, das ist meine Andacht, Herr. Les mal. Habe ich gelesen und daraus ist die Predigt entstanden. Und deswegen gebe ich euch das weiter, was Gott mir gegeben hat. Wisst ihr, man kann vieles wissen und erlebt haben und trotzdem verzweifeln und niedergeschlagen stehen bleiben. Die Emmausjünger, Lukas 24, Abvers 17. Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Vielleicht ist es bei dir der Fall, dass du sagst, ich will nicht mehr gehen. Ich habe keine Kraft mehr, mit Gott zu gehen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich bleibe jetzt einfach stehen. Die wussten so viel, die Emmausjünger, und trotzdem waren sie niedergeschlagen. Das ist genauso wie bei uns. Was wissen wir nicht alles über den Herrn? Aber wir können in Situationen kommen, wo wir nicht mehr wollen, wo wir alles hinschmeißen und sagen, lass mich in Ruhe, ich will nicht mehr. Und was macht Jesus jetzt? Ja, ihr seid mir zu blöd, ich hau ab, tschüss. Macht er das? Nein, er geht weiter mit denen. Jesus hält die Not aus. Auch die Not in dein Leben. Der haut nicht ab, der bleibt bei dir. Der lässt sich auch quaken und schreien und sagt, alles gut, mein Kind, rede mal. Ich höre zu. Bin momentan wütend auf dich. Ja, das weiß ich alles, mein Kind. Bleib mal ganz ruhig. Trotzdem bleibe ich bei dir. Ich will auch nicht mehr Bibel lesen. Ja, ja, das machst du jetzt. Später wärst du das. Aber bleib mal ruhig. Rede mal ruhig weiter. Das ist Christus, der zuhört. Und wisst ihr, was man dann merkt, wenn man so in so eine Krisen ist? Irgendwann kommt der Punkt, Jesaja 55, 8 und 9, da steht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Gedanken höher als eure Wege und meine Gedanken als eure. Irgendwann merkt man auch als Christ, Herr, du bist viel zu groß, ich pack das alles nicht. Das ist ja unser Problem, dass wir haben ja so Bilder von Gott. Wir denken ja schon, wir kennen Gott, weil wir so ein bisschen Bibelwissen haben. All das Wissen von Roger Libby und John MacArthur, wie sie alle heißen, ist lächerlich gegen Gottes Größe. Das sind so eine kleinen Wissenslücken. Wenn Gott richtig aufdreht, verstehen wir gar nichts mehr. Jesus sagt, ich bin das Wort, das Logos. Manche blähen sich im Gespräch auf und werfen sie mit Fremdwörtern. Das muss man global sehen, das muss man konstruktiv lösen. Denken Sie, sind die großen Macher. Und Gott sagt das. Was meinst du, wenn Gott mal auftritt? Der würde Fremdwörter, die wüsste kein Mensch mehr was. Wenn Gott richtig auftritt vom Intellekt, da versteht kein Mensch von uns mehr was. Gott ist zu groß. Und das ist der erste Punkt, wo du zur Ruhe kommst, zu sagen, Herr, lohnt sowieso nicht, dich zu begreifen geht gar nicht. Und sagt der Herr, siehst du, jetzt bist du schon weitergekommen. Und dann merkt man etwas, Jeremia 17, Vers 5. Verflucht ist der Mann und auch die Frau, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Manchmal muss Gott dich auch Enttäuschungen erleben lassen von Menschen, damit du endlich aufhörst, dich auf Menschen zu verlassen. Wenn du dich auf Menschen verlässt, bist du verlassen. Und das muss Gott dir zeigen. Das tut manchmal weh. Das geht manchmal in der eigenen Familie. Das tut manchmal so weh, dass man denkt, sag mal, was ist denn aus uns geworden? Was ist denn hier passiert? Und der Herr sagt, ja, so ist es mal. Und dann merkst du irgendwann in deinem Leben, es gibt nur einen, den du bedingungslos vertrauen kannst. Das ist Jesus. Und ich kenne keinen anderen Ort, als vor seinen Füßen zu weinen und ihn festzuhalten und zu sagen, Herr, ich kann nirgendwo hin als zu dir. Das ist auch der Einzige, der mich so akzeptiert, wie ich bin. Ich akzeptiere mich manchmal selbst nicht, wie ich bin. Ich könnte mich manchmal selbst ohrfeigen für meine Unmöglichkeiten, die ich auch habe. Und Jesus hält es aus mit mir. Für mich das größte Geheimnis. Das lernt man, wenn man in so einer Enttäuschung drinne ist. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Mein Gottesbild kann zerbrechen. Und es muss sogar zerbrechen. Aber der Glaube an meinem Gott muss nicht zerbrechen. Das ist ein wichtiger Satz. Wisst ihr, was ich damit meine? Wir haben Vorstellungen, wie ich am Anfang dachte, ich habe doch jetzt Jesus, muss ich jetzt eingreifen, wird alles immer dunkler. Und wir merken, dieser Jesus ist anders, ich kann ihn nicht greifen. Aber ich glaube trotzdem, dass er da ist. Und das ist der Schlüssel, wisst ihr? Das ist der Schlüssel, irgendwann zu sagen, Herr, du bist einfach zu groß. Und das auch anzunehmen. Du darfst nicht den Fehler machen, den tun viele Christen, vielleicht sitzen hier auch einige drinnen, die sind von Menschen enttäuscht worden. Und jetzt sind sie Menschenhasser geworden. Das will Gott nicht. Du darfst mit deinem Frust zum Herrn gehen. Wisst ihr, was der Schlüssel war bei dem Herrn Jesus? Der hat ja Menschen von morgens bis abends nur Gutes getan. Und er hat ja nie Fußtritte gekriegt dafür. Wie bitte? Nö, die haben ihn nur fürchterlich am Kreuz zusammengeschlagen und haben ihn bestialisch hingerichtet. Tolle Menschen. Kannst du mir mal eine Bibelstelle zeigen, wo Jesus irgendeinen Menschen beleidigt hat? Verletzt hat, nicht geholfen hat, wo er hätte helfen können. Was haben sie mit ihm gemacht? Bestialisch hingerichtet. Ja, das ist der Mensch. Das ist dein und mein böses Herz. So sind wir. Und wenn ich das verstehe, und das hat Jesus gleich am Anfang verstanden, dann verlasse ich mich nur noch auf Gott. Dann freue ich mich, wenn ein Mensch gut zu mir ist, und wenn er nicht gut zu mir ist, bricht das nicht mein Herz. Warum? Weil mein Herz mit Gott verbunden ist. Wisst ihr, warum so viele Christen ihre Herzen zerbrechen? Weil sie sich an Menschen binden. Und dann, wenn du das machst, dann wird dein Herz noch 20.000 Mal zerbrochen werden. Du musst dein Herz an Jesus binden. Das ist das einzige Herz, das immer für dich schlägt. Das Herz Jesu schlägt immer für dich. Das musst du wissen. Der wird nie aufgeben. Wenn Jesus einmal deine Hand ergriffen hat, am Tag deiner Bekehrung, er lässt dich nicht mehr los. Du kannst in dunkle Täler reinkommen. Du kannst selbst sagen, so jetzt gehe ich in die Hölle und sagt, nö, du gehst mit mir in den Himmel. Du bist an seiner Hand. Lass dein Gottesbild ruhig zerbrochen werden. Das ist gut so, weil wir haben alle ein falsches Gottesbild. Wir malen uns aus, so und so muss Gott sein. Und Gott sagt, hat er immer noch nicht verstanden. Lass Gott Gott sein, das ist ein wichtiger Schritt. Und wie werde ich zukünftig vor Enttäuschung bewahrt? Was macht Jesus mit den Emmausjüngern? Das ist ja ein wichtiger Tipp, was er da macht. Wisst ihr, was er macht? Und von Mose und von allen Propheten anfangen, erklärt er ihnen alle Schriften das, was ihn betraf. Was macht er? Mit dieser kaputten, mutlosen Bibelarbeit. Und deswegen ist es wichtig, Geschwister, wir brauchen die Bibelstunden. Weil da offenbart sich Gott uns. Da will er mit uns reden. Und nachdem er Bibelarbeit gemacht hat, bleibt Jesus nicht nur dort stehen, das ist das Herrliche an Jesus. Also das macht er erstmal geistlich was, ne? Bibelarbeiten, Essen, geistliche Bibelarbeit, wunderbar. Aber dabei bleibt es nicht. Da sagen sie, bleibe bei uns, denn es ist Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vorhin unsichtbar. Das heißt, Jesus sorgt nicht nur für deine geistliche Nahrung, er gibt dir auch Brot. Und wisst ihr, damals im Orient, das haben wir leider verloren oft, war so die abendliche Gemeinschaft das Beisammensein. Und ich finde das schön, wenn man zusammen ist. Ich freue mich jetzt schon auf Weihnachten wieder bei uns, wird ja immer voller jetzt und so. Aber das ist mir auch egal und wenn wir damit 50, wir bleiben zusammen. Das ist die schönste Sache, wenn man zusammen ist mit Menschen, die man liebt. Und Jesus wollte damit sagen, Leute, ich bin nicht nur der, der euch die Bibel auslegt. Ich bin der, der mit euch das Abendbrot isst. Und das ist das Schöne, weißt du? Jesus ist alltagstauglich. Jesus ist ein alltagstauglicher Gott. Der erzählt dir nicht nur gewaltige Geheimnisse, sondern der geht mit dir mit durch das Leben. Und ich glaube, das ist für uns wichtig, dass wir auch diese Lebensgemeinschaft, nimm ihn mit in deinen Alltag. Nimm Jesus mit. Morgen habe ich wieder Therapie, ihr dürft für mich beten, eine Woche. Und ich nehme ihn mit. Es ist nicht immer einfach, aber ich nehme ihn mit. Ich möchte Jesus mitnehmen zur Therapie. Und wisst ihr, der Asaf, das war der Mann, den ich am Anfang vorgelesen habe, der da fast verrückt geworden ist, nachdem er gesehen hat, dass die Gottlosen, dass die da so gut gehen und er wäre fast hingefallen, der schreibt in Psalm 73:17, da dachte ich nach, um dies zu begreifen, eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes, bedenken will ich dort ihr Ende. Und dann hat er umgedacht. Wisst ihr, wir schauen besser das Leben, wenn wir vorher im Heiligtum Gottes waren. Wenn du vor Gott stehst im Gebet, wirst du anders dein Leben sehen. Wisst ihr, was ich oft mache? Wenn ich in mein Leben, und das ist nicht gerade wenig, in Situationen bin, wo ich nicht mehr weiß, wo es lang geht, dann stelle ich mich genauso unten hin und dann sage ich, Herr, ich habe keine Ahnung mehr. Jetzt musst du übernehmen. Wie geht's weiter? Hast du eine Idee? Und dann bleibe ich ruhig vor ihm. Manchmal passiert nicht viel, aber ich gehe dann raus und ich habe es abgegeben. Warum soll ich mich mit Dingen quälen, die ich nicht ändern kann? Ich gebe sie dem Herrn und er wird helfen. Vielleicht anders, als ich mir das vorstelle. Das hab ich mittlerweile gelernt, dass Gott hat eine andere Mathematik. Und er hat eine andere Stoppuhr. Ich habe oft das Gefühl, dass ich sage, Herr, deine Stoppuhr geht irgendwie falsch. Also eigentlich müssen sie jetzt eingreifen. Er sagt, noch lange nicht. Ja, aber wann willst du denn eingreifen? Wenn ich abgesoffen bin, bleib mal ruhig. Der Herr Jesus kommt immer zum richtigen Zeitpunkt zu helfen. Ich sage oft, für mich kommt er oft viel zu spät. Er kommt. Aber für mich kommt er immer fast zu spät, wo ich sage, hey, jetzt musst du darüber mal eingreifen. Und dann greift er ein. Puh. Manchmal, ich glaube, dass Gott Humor hat. Ich glaube, dass Gott manchmal da oben steht und sagt, der hat es immer noch nicht kapiert. Den habe ich jetzt schon 30 Mal geholfen. Und guck mal, jetzt ist er in der gleichen Situation, wo er schon 30 Mal war. Ich habe ihm 30 Mal gezeigt, dass ich ihn nicht im Stich lässt. Und er ist wie so ein kleines Baby und weint schon wieder. Aber weißt du was? Er ist mein Kind. Und weil er mein Kind ist, muss ich ihm helfen. Geht nicht. Das machst du übrigens mit deinem Kind genauso. Wie oft haben deine Kinder dich schon als Mutter, Vater genervt? Und wir auch sie, müssen wir auch fairerweise sagen. Aber dafür sind Eltern da, oder? Ich möchte euch als Eltern etwas sagen. Ich habe schon mal einen Vater einen Satz hören lassen, wo ich zusammengezuckt bin, wo ich gesagt habe, möge der Herr bewahren, dass ich diesen Satz nie zu meinem Kind sage. Meine Tür ist für dich ewig verschlossen. Da habe ich gedacht, Hilfe, was macht der denn? Ich möchte das hier in aller Öffentlichkeit sagen. Meine Tür für meine Kinder wird immer auf sein. Egal, was ihr anstellt, die Tür, das wissen meine Kinder auch, wo sind sie denn da, sind sie denn da. Wisst ihr, die Tür ist immer auf. Die Tür wird immer auf sein. Und jetzt möchte ich dir das Letzte sagen. Gottes Tür ist für dich immer da. Er versperrt nie die Tür für dich. Er sagt immer, mein Kind, komm. Du kannst noch so bekloppt sein. Du kannst noch so verrückt sein. Ich weiß nicht, aber das ist wahre Liebe, oder? Wahre Liebe, die berechnet nicht, die nimmt einfach und gibt Liebe. Und weil Gott voller Liebe ist, wir haben keine Ahnung, was Gott für eine Liebe hat, kommt er mit diesen ganzen Enttäuschungen zurecht. Die Enttäuschung ist etwas Wichtiges, um uns zu helfen, dass wir neu blicken auf unser Leben. Ich möchte dir heute Mut machen. Wenn du enttäuscht bist und du hast Probleme, dann such dir einen Bruder, eine Schwester aus und sag du, ich möchte heute einfach mal Dinge loswerden. Bete. Bete mit jemandem. Du musst nicht mit Enttäuschung dich zu kaputt quälen. Du darfst ins Gebet gehen und das abgeben. Wir aber hofften, enttäuscht von Gott und Menschen. Ja, das gehört dazu. Und auch gerade wir als Gläubige sind davon nicht und werden davon nicht bewahrt. Wir werden, solange wir auf dieser Erde sind, unsere Lasten zu tragen haben. Und vieles, Geschwister, werden wir erst in der Ewigkeit verstehen. Vieles. Bei vielen werden wir hier oft stehen bleiben und haben wir keine Antworten. Aber wir dürfen darauf trauen, dass der Tag kommt, wo es keine Fragen mehr gibt. Da gibt es keine Fragen mehr. Da ist alles klar. Das ist so, als wenn wir bei dem Herrn oben ankommen. Da müssen wir uns das vorstellen. Unser Leben ist jetzt wie so ein, kennt ihr so ein, früher waren die Fernseher so, wenn da keine gute Satellitenempfang war, dann war das so wie Schnee. Kennt ihr das? Und so ist dein und mein Leben auch oft, oder? Wir sehen nicht, was ist denn jetzt da genau? Ich bin sowieso blind geworden, aber dann gucken wir da, denken, was ist denn da passiert? Wir sehen das nicht. Und wenn wir in der Ewigkeit sind, dann macht Jesus einmal so. Ah, jetzt verstehe, jetzt sehe ich alles, ja. Wisst ihr? Eines Tages schaltet er den Schalter um. Und dann ist alles klar. Und deswegen halte durch, liebe Bruder, liebe Schwester. Gott liebt dich. Das möchte ich einfach zum Schluss nochmal euch mitgeben. Gott liebt euch. Und mit Gott kann man alles besprechen. Und er ist wirklich jemand, der hält das aus. Der hält auch deine Not aus, die du ihm sagst, deinen Frust. Im Gegenteil, er sagt in Psalm 62, schüttet euer Herz aus. Das wollen wir tun. Amen.